Ihr wolltet noch nie wissen, wo der Xenomorph seinen Ursprung hat?
Euch hat überhaupt nicht interessiert, woher der Space Jockey kommt?
Und auch sonst war die Alien-Reihe für euch eigentlich abgeschlossen?
Pech gehabt, denn jetzt kommt Prometheus.
Screenshots, der Podcast rund um Filme, Serien und Games.
Mit allem, was die Augen eckig macht und die Daumen bluten lässt. Ambitionierte Ideen treffen auf ein löchriges Drehbuch. Starker Cast trifft auf dämliche Charaktere. Und ein Regie-Veteran trifft auf verhaltenes Zuschauerfeedback. Obwohl Alien-Vater Ridley Scott erneut eine optisch spektakuläre Welt geschaffen hat, wird sein Alien-Quasi-Prequel Prometheus von vielen Kritikern, vor allem in der Rückschau, durch die mediale Mangel gedreht. Als eine scheinbar unnötige Herleitung des Xeno-Universums, mit schlecht formulierten Antworten auf Fragen, die so nie jemand gestellt hat und die eines der großartigsten Kinomonster aller Zeiten entmystifizieren. So zumindest der Tenor vieler Skeptiker.
Aber manchmal ist es an der Zeit, ein kleines Stück zurückzutreten und ein Werk mit etwas Abstand zu bewerten und mit einem frischen Auge erneut zu betrachten. Ist Prometheus tatsächlich so mittelmäßig und unnötig, wie so häufig im Netz propagiert? Oder haben wir es hier eher mit einem Film zu tun, der mit dem Alter wirklich besser wird? Der einfach nicht richtig verstanden wurde? Hat man dem Film tatsächlich Unrecht getan? Wir biegen also so langsam auf die Zielgerade unserer großen Alien-Rückschau und werfen einen Blick auf Prometheus' dunkle Zeichen. Ich bin Lukas.
Und ich bin Philipp. Und ich bin auf die heutige Folge sehr gespannt gewesen, weil wir in der Rückschau auf das Alien-Universum und die Alien-Saga im Hinblick auf Prometheus so ein bisschen zwiegespalten waren. Also ich zumindest, weil ich hatte nicht das Gefühl, den Film unbedingt nochmal sehen zu müssen. Also es war zumindest der Film aus der Reihe, auf den ich mich am wenigsten gefreut habe. Ging das dir auch so oder hattest du eine gewisse Vorfreude auf Prometheus?
Ja, da können wir eigentlich direkt zu unserer ersten Seherfahrung überleiten, weil ich hatte damals richtig Bock auf den Film 2012. Ich kann mich noch gut dran erinnern. Ich habe den, glaube ich, im Rex gesehen. Da war das Rex noch nicht renoviert in diesen Ramschsesseln. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Mhm. Und ich hatte total vergessen, dass der Film in 3D war.
Das habe ich auch vergessen bei der Nachlese jetzt.
Aber das 3D war wieder so optional, aber es sah schon recht gut aus. Also ich habe diesen Kinobesuch ganz gut in Erinnerung und habe mich, gefreut würde ich jetzt nicht sagen, aber ich hatte schon nochmal Bock auf den Film, weil ich viele Aspekte damals mochte. Und viele nicht. Und war jetzt gespannt, ob sich das geändert hat oder nicht. Und das werden wir heute erfahren. Deswegen bin ich gespannt, wie du das so empfindest, weil du den wahrscheinlich auch ewig nicht mehr gesehen hast. Ne?
Ich habe ihn gestern das zweite Mal gesehen. Ich habe ihn damals auch im Kino gesehen. Ich meine aber in einer, oder ich bin mir ziemlich sicher, in der 2D-Fassung im Metropolis in Köln. Und ich weiß noch, ich war mit einem Kumpel da drin, der sehr kritisch ist, was Filme angeht. Also eigentlich immer, was zu mäkeln hat. Und wir kamen raus und der ist ein großer Alien-Fan vom Alien. Und wir kamen raus und der so, krass. Boah, das war, also der war richtig so, der war geflasht, wie man so schön sagt. Und ich bin da rausgekommen mit so einem totalen Fragezeichen über dem Kopf, weil ich irgendwie überhaupt nicht einordnen konnte, was der Film von mir wollte. Und ich war so ein bisschen mit so einem leeren Gefühl bin ich da rausgekommen. Also weder jetzt so, das war der größte Scheiß, den ich je gesehen habe, noch, boah, war das jetzt toll. Also der ist so, das war so total mittel, das Gefühl. Und ich habe den danach, wie gesagt, hatte ich im Gegensatz zu jedem anderen Alien-Film, also ich nenne ihn jetzt mal als einen Alien-Film, da können wir auch noch drüber sprechen, war das einer der wenigen, die ich nicht noch mal unbedingt sehen wollte. Bei allen anderen Filmen hatte ich mal so das Gefühl, oh, die Szene würde ich gerne noch mal sehen oder den Aspekt oder den gesamten Film, da hätte ich Bock drauf.
Und auch Covenant?
Prometheus oder Prometheus. Das ist noch mal ein anderes Thema.
Also wir reden von der Quadrologie.
Von der ursprünglichen Quadrilogie. Yeah. Und Prometheus, ja, das war gar nichts, das war nie so, dass ich gesagt habe, oh, da hätte ich noch mal Bock drauf oder die Szene würde ich gerne noch mal sehen. Und deswegen war es jetzt das zweite Mal, dass ich den jetzt erleben durfte. Also vorgestern geguckt, alles noch sehr frisch im Kopf auf jeden Fall jetzt.
Wunderbar. Bevor wir wie immer in die Vollen gehen, einmal die kurzen Fakten zu Prometheus oder Prometheus, wie er im Englischen heißt. Und bei uns hat er wieder diesen wunderbar dämlichen Anhang bekommen. Dunkle Zeichen. Ich lasse das mal,
überflüssiger geht's nicht.
Ich lasse das mal so stehen. Der Film kam am 8. Juni 2012 in den USA raus und am 9. August 2012 in Deutschland, hatte ein Budget von 130 Millionen US-Dollar und ein weltweites Einspielergebnis von 403 Millionen US-Dollar, war also recht erfolgreich, könnte man sagen. Hat eine Länge von 124 Minuten und eine FSK von 16 und besitzt ausnahmsweise mal kein Director's Cut. Und Regie hat natürlich, du hast es erwähnt, Ridley Scott geführt und das Drehbuch wurde in der ersten Fassung von John Spaeth geschrieben, der unter anderem jetzt auch die Drehbücher zu Dune 1 und 2 geschrieben hat und später kam dann Damon Lindelof dazu, den die meisten wahrscheinlich als Schöpfer von Lost kennen dürften. Dieser kontroversen Serie, die 6 Jahre lang die Serienlandschaft durcheinander gebracht hat. Der Film wurde wie immer von David Giler, Walter Hill produziert und auch Ridley Scott. Die Kamera hat Darius Wolski geführt. Das war die erste Zusammenarbeit mit Ridley Scott und ab diesem Film war das der Haus- und Hofkameramann für Ridley Scott. Der Film wurde von Pietro Scalia geschnitten. Zweifacher Oscar-Preisträger unter anderem für JFK und Black Hawk Down, ebenfalls von Ridley Scott. Und die Musik stammt von einem Deutschen, von Marc Streitenfeld. Und das war die 5. und auch letzte Zusammenarbeit. Und Harry Gregson-Williams hat auch noch am Score mitgewerkelt. Ja, kommen wir zum Cast. In der Hauptrolle haben wir Noomi Rapace, die spielt Elizabeth Shaw. Wir haben Michael Fassbender als den Androiden David, Charlize Theron als Meredith Vickers, Idris Elba als Captain Janek, Guy Pearce als Sir Peter Weyland und da ist er, der Mr. Weyland, haben wir uns wohl getäuscht, haben wir beide vergessen, ne? Du erinnerst dich, Alien 3?
Was meinst du?
Ja, weil ich dachte, ja. In Alien 3 hier, vielleicht war das doch der hier, der Mr. Weyland, der Bishop am Ende, Bishop 2.
Ja, aber der heißt doch da auch Weyland.
Nee, der heißt in Alien vs. Predator Weyland. Aber das haben sie dann wieder ausgebügelt.
Ah, okay.
Aber das wird auch von Lance Henriksen da geschrieben. Kurzer Einschub. Genau. Ja. Weiter geht's im Cast mit Logan Marshall Green. Der spielt Charlie Holloway. Dann haben wir noch den Geologen Fifield oder, ja, Fifield wird er, glaube ich, ausgesprochen. Der wird von Sean Harris gespielt. Wir haben einen sehr, sehr, sehr schlauen Biologen. Milburn, gespielt von Rafe Spall. Dann haben wir noch die beiden Co-Piloten Chance, gespielt von Eamon Elliott und Revel, gespielt von Benedict Wong. Und die Schottin ist sie, glaube ich, Ford, die wird gespielt von Kate Dickey, könnten auch einige aus The Witch und natürlich Game of Thrones kennen. Wir haben den einzigen lebenden Konstrukteur, der wird gespielt von Ian White. Und wir haben in einem klitzekleinen Rückblick Patrick Wilson als Cameo, der spielt Elizabeths Vater, konnte ich mich gar nicht mehr dran erinnern und gar nicht mal so nötig die Szene, aber gut, hat er noch schnell den Paycheck abgeholt und weiter ging es mit der nächsten Conjuring oder Insidious-Verfilmung. Naja, der Film war vollkommen zu Recht, wie ich finde, für einen Oscar nominiert und zwar die besten visuellen Effekte. Er hätte ihn verdient gehabt, aber Life of Pi hat gewonnen und die Effekte waren natürlich auch grandios. Mann. Ja, genau. Fab, wenn du Prometheus mit einem Wort beschreiben müsstest, welches wäre es?
Nur mit einem?
Nur mit einem.
Das ist schwierig, weil das ist so ein Film der Widersprüche für mich. Also darf ich mir zwei erlauben?
Nee, eins.
Versuch's. Okay, gescheitert.
Ui. Okay.
Meinst du? Aber das auch nur in Bezug auf was anderes.
Okay.
Aber da ich das zweite Wort nicht sagen darf.
Also in Gänsefüßchen dann vielleicht.
Ja, also dann andere, dass ich fusche mich da jetzt durch. Ein anderes Wort wäre ambitioniert.
Ah, du. Das wäre nämlich auch mein Wort gewesen. Das wäre mein Wort gewesen. Ambitioniert, ja.
Ah, okay. Siehst du mal. Ja.
Aber da liegen wir nicht so weit auseinander, ne? Magst du einmal die Handlung zusammenfassen?
Ja. Ja, selbstverständlich. Also Prometheus folgt der Geschichte einer Gruppe von Wissenschaftlern und Entdeckern, die an Bord des Raumschiffs Prometheus oder Prometheus zu einem abgelegenen Mond reisen, nachdem sie Hinweise auf eine alte Zivilisation gefunden haben, die möglicherweise sogar den Ursprung der Menschheit darstellt. Und an ihrem Ziel angekommen, stoßen sie auf ein geheimnisvolles unterirdisches Bauwerk und entdecken erschreckende Geheimnisse über die sogenannten Ingenieure, eine mächtige Rasse, die anscheinend für die Schöpfung der Menschen verantwortlich ist. Doch die Neugier führt zu unvorhergesehenen Konsequenzen, als die Crew mit gefährlichen Kreaturen konfrontiert wird, die aus den Experimenten der Ingenieure hervorgegangen sind. Und während sich das Chaos so langsam entfaltet, müssen die Überlebenden nicht nur um ihr Leben fürchten, sondern sich auch grundlegende Fragen über Schöpfung und die eigene Existenz stellen. Das ist Prometheus.
Ja, und den wollte Ridley Scott ja ursprünglich gar nicht machen. Ne? Mhm. Irgendwann hat er irgendwie Lunte gerochen, wollte aber nicht, wollte glaube ich den Film produzieren, aber die Executives von Fox, die auch wahrscheinlich hier einiges vermurkst haben, haben gesagt, wir machen den Film nur, wenn du Regie führst, und dann hat er sich einlullen lassen. Ich denke, der ein oder andere Dollar hat auch dazu geführt, dass er den Film umgesetzt hat. Es ging tatsächlich auf die Frage zurück, die er sich selbst immer gestellt hat, warum nie jemand nach dem Space Jockey gefragt hat, der, den wir aus Alien kennen. Dieser, ja, was, wie in so einer Art Thronraum sitzt, sieht er aus wie so eine, als ob der so eine riesige Kanone steuert in seinem Sitz. Man dachte, ich dachte immer vorher, der sieht aus wie so ein Elefantenskelett.
Ich dachte immer, für ein Elefant an einem Teleskop.
Skop, ja, irgendwie so.
Warum
ne?
auch immer, ne?
Aber das, also mehr Alien als das im wahrsten Sinne, also Alien in Anführungszeichen, geht's ja nicht als das, was man da gesehen hat. Und man hat sich, das war ja auch nie relevant für die Handlung in Alien von 1979, außer dass man halt gesehen hat, dieses Skelett hat auch ein Loch in der Brust. Ja, und da konnte man vielleicht eins und eins zusammenzählen. Vielleicht war der Wirt für die Queen, die Aliens, die Eier da gelegt hat, wer weiß. Aber es hatte eine gewisse Mystik mitgebracht, und das ist wahrscheinlich auch das, was du angesprochen hast. Es führte ein wenig zu der Entmystifizierung, was jetzt die Xenomorphs genau sind. Muss man das überhaupt wissen? Oder ist es vielleicht doch besser, einfach sich seine eigenen Fantasien oder seine eigenen Szenarien im Kopf so zu spinnen? Aber wer Prometheus gesehen hat, der und noch eher dann Covenant, der Nachfolger, der ja ursprünglich Alien, ursprünglich sollte Prometheus Paradise heißen. Und dann wurde er, glaube ich, ein Jahr vorher dann in Prometheus geändert, was natürlich auch mit der griechischen Mythologie und dem Inhalt zusammenhängt. Und der Nachfolger, der sollte ja auch kein Alien im Titel haben, aber der sollte Paradise heißen, wurde dann aber auch in Alien Covenant umbenannt. Und dann hat John Spates, der ja mittlerweile anerkannter Drehbuchautor in Hollywood ist, den ersten Drehbuchentwurf geschrieben, und es sollten tatsächlich viel mehr Aliens auch vorkommen. Und es wurde aber dann den Producern mehr und mehr bewusst, dass man das ja schon alles irgendwie in der Form gehabt hat durch die ganzen Sequels, und dann haben sie Damon Lindelof quasi als Skriptdoktor in Anführungszeichen noch dazugeholt. Ich meine, er hat ja auch Credits hier. Und der hat das Drehbuch dann nochmal ganz schön erweitert und hat halt die ganzen Aliens rausgenommen und hat halt so eine Prequel-Geschichte draus gemacht, ne? Also was den Ursprung und so weiter angeht. Und es ist ja nicht so, dass Damon Lindelof, ich weiß nicht, ob du Lost gesehen hast, gut Mysterien erzeugen kann. Also da ist er wirklich stark drin. Dass man wirklich sich denkt so, boah, fuck, was, ja. Er wirft so spannende Fragen auf, die entweder keine Antwort bekommen oder deren Antwort super ernüchternd ist. Und wirklich viele Antworten bekommen wir in Prometheus ja nicht.
Nee, es tun sich weitere Fragen auf, beziehungsweise, jetzt beim erneuten Gucken dachte ich auch, dass sich da Antworten auftun, die eher verwirren wieder und auch nicht so ganz, es greift nicht so ganz alles ineinander, habe ich das Gefühl. Und die Frage ist vor allem auch, ob dieser Alien, dieses Alien-Jäckchen, was dem Film übergezogen wurde, dem Film überhaupt gut tut. Oder ob man nicht viel besser gefahren, wenn man gesagt hätte, man schafft ein komplett eigenständiges Werk, eine eigenständige Welt, die komplett auf das Thema des Xenomorphs verzichtet.
Ich fand es gut, dass es erstmal eine Fortsetzung zu Alien gab oder eine Vorgeschichte. Also dass es halt weitergeführt wird, weil ich dieses Universum einfach unheimlich gern mag. Ne, und die Frage, ich dachte auch eher, das beantwortet die Frage, wie kommt dieses verlassene Schiff von LV-426 aus Alien, wie kommt das dahin? Wie kommen die Aliens dahin? Aber wir sind ja hier auf einem anderen Planeten, LV-223, glaube ich.
Ja.
Und mich hat damals, das weiß ich noch, im Kino unheimlich dieser Nachklapp gestört, wo man irgendwie noch so ein Alien da reinquetschen wollte oder etwas, das zumindest dem Alien ähnlich sieht. Und das fand ich dämlich. Aber ich habe jetzt in Vorbereitung für die Episode den einen oder anderen Deep Dive gemacht. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann kriegt man zumindest ein paar Antworten. Sagen wir es mal so, da können wir gleich drauf eingehen.
Ja. Also ich weiß noch, dass ich damals beim Kinobesuch auch so ein bisschen verwirrt war, weil im Vorfeld wurde ja gesagt, so die Alien-Saga geht weiter, endlich werden sozusagen, also es wurde ja damit geworben auch. Irgendwie jetzt werden Fragen beantwortet. Man dachte die ganze Zeit so, okay, ja, das kenne ich jetzt aus den alten Filmen. Also es hat mich total verwirrt, zum Beispiel, dass wir den Space Jockey sehen, aber es ist nicht der Space Jockey aus dem Alien-Film. Mhm. Aber warum wird er dann genauso inszeniert? Es ist total merkwürdig. Klar, es ist dasselbe Raumschiff und dieselbe Raumschiffart. Aber dann hast du auch, dann hast du diese Zeichnung an der Wand, wo ein Xenomorph, der auch deutlich mehr nach den klassischen Xenomorphs aussieht, als der Deacon, den man dann am Ende sieht, der da an die Wand gezeichnet ist. Es ist aber dann nicht ganz klar, wovor die Ingenieure fliehen dann in dieser Rückblicksszene.
Du sagst ganz kurz, du erwähnst das in so einem Nebensatz, der Deacon.
Den Deacon. Also das Vieh, das am Ende, darüber würde ich auch gerne mal reden, was das Black Goo eigentlich kann.
Ja, ja.
Also was ist eigentlich die Eigenschaft dieses Black Goose? Also der Deacon ist ja das Alien, das entstanden ist aus dem Prä-Facehugger-Quallenvieh, das den Ingenieur übermannt hat.
Genau.
Und ein Embryo eingepflanzt hat. Und der Deacon ist ja sozusagen der Chestburster Version 1.0, der aber gleichzeitig aber auch schon wie ein fertiges Alien aussieht, nur mit einem bisschen anderen, mit einem Bischofshut, deswegen halt der Dekan. Auch vermutlich.
Also ich hatte das so verstanden, dass das eben genau diese Schöpfung ist, die sie als Gottheit fast ansehen, weil das ist ja wie so ein Altar aufgebaut, dieser Raum mit dem Kopf und da im Hinten dieses Fresko von dem Deacon, wie du eben angesprochen hast. Und ich, wenn man sich die mal anguckt, im Vergleich zu dem, der am Ende dann da aus dem Engineer schlüpft, ich dachte, das wäre die Form des Xenomorphs gewesen. Weil ich glaube, in Covenant sehen die ja auch ähnlich aus. Ne? Covenant haben wir noch nicht gesehen. Wir werden wahrscheinlich unsere Meinung demnächst ändern, aber ich meine, ich hätte so eine Erinnerung.
Ja, aber ich meine, diese Zeichnung sieht mehr wie der klassische Xenomorph aus. Ich meine ja, so, also von diesem mittigen irgendwie,
das
also
sieht
auch
sehr
die
klein
Zähne
aus.
So. Sieht auch klein aus, aber weil der Deacon ist ja entstanden aus einem. Das ist ja so seltsam. Also schlüsseln wir es mal auf. Oder springen jetzt natürlich ganz in die Lore oder in die Mystik dieser Alien-Geschichte. Aber wir haben dort einen schwarzen Schleim, den Black Goo, der von den Ingenieuren gelagert wird in kleinen Gefäßen und in dem so Würmer leben, die irgendwie aktiviert werden, wenn die Menschen in den Raum kommen.
Ja, ich glaube, die Würmer sind einfach da auf dem Boden und die werden durch den Atmosphärenwandel, dadurch, dass sie die Tür geöffnet haben, ne, die Temperatur steigt an oder wahrscheinlich werden die dann aktiviert. Die haben diese Black Goo ja als Biowaffe entwickelt, um die Menschheit auszurotten. So.
Genau.
Und diese Würmchen werden ja dann zu diesen Hammerpeats, ne? Zu den süßen Dingern, Gucci Gucci, ne?
Ja. Okay, aber und den Black Goo, den nimmt David, packt den in den Holloway.
Ja, in den Sekt, ja.
Genau, in den Sekt rein. Holloway infiziert sich, schwängert Frau Shaw. Frau Shaw,
die zeugungsunfähig ist.
Zeugungsunfähig ist ein weiteres Thema, das auch, so viele Themen. Die zeugungsunfähig ist, die schwanger wird und dann eine Qualle gebärt.
Wie so ein Riesen-Facehugger schon fast, oder?
Ja, aber so ein bisschen mehr wie ein Super Mario Blooper. So, also
was
so ein bisschen,
ein Blooper?
Ne? Da sind diese Quallen unter Wasser. Also es sieht so ein bisschen wie so eine Qualle aus, finde ich, ne? Also wie so ein Tentakelqualle.
Ja, ich erinnere mich, ja.
Und,
nur, dass er nicht so zwei süße Augen hat.
Das stimmt. Und der schnappt sich ja dann den Ingenieur, also wächst ja wahnsinnig schnell, im Gegensatz zum Facehugger, die ja nicht wachsen, wächst dieses Vieh rasant, übermannt den Ingenieur und woraus dann der Deacon entsteht. Es ist natürlich die Frage, sieht der Deacon so aus, weil der aus einem Ingenieur gekommen ist, und sieht die Qualle, die aus Frau Shaw gekommen ist, so aus, also wie sähe die aus, wenn die zum Beispiel mit dem Ingenieur gepflanzt worden wäre, also das Gu, wobei die Ingenieure ja mit dem Gu nicht so ein Problem haben, vielleicht.
Ja doch, klar, du siehst ja, also der Film fängt ja an mit der Erschaffung der Menschheit, so.
Ja,
das, also
wo sich auflöst.
Genau, und daraus entsteht quasi die menschliche DNA, und wenn die in Verbindung mit dem Black Goo kommen, dann sterben die, genauso wie...
Und dann lösen die sich, stimmt, dann löst er sich ja auf, sozusagen.
Oder ist das das Black Goo? Fragezeichen. Ja, ist es das Pathogen? Ja. Was war zuerst da, ne? Das Pathogen oder der Ingenieur? Das ist halt auch so ein bisschen die Frage. Es gibt auf jeden Fall auch White Goo, das auch Leben erschaffen kann.
Ah, okay, aber das ist nicht in diesem Film zu sehen, oder?
Nein.
Okay, ich dachte, ich habe das jetzt irgendwie übersehen. aber ich habe mich, es ist so ein bisschen...
Ich glaube, du hast den Verweis nicht verstanden.
Oh Gott, ja, okay, jetzt... ja, gut, das war die Folge Prometheus. Und,
tschüss.
Nein, aber es ist so ein bisschen, ich finde, die Fähigkeit des Goos ist so ein bisschen seltsam erklärt, beziehungsweise der... wie heißt der hier nochmal, der von dem Harris gestellt, Fifield, fällt er in das Goo rein mit dem Gesicht und entwickelt sich dann zu Zombie Fifield. So.
Ja, das verursacht auch verschiedene Mutationen, weil...
Ja, ne, das hat so verschiedene, aber ist denn, wenn Fifield, hätte denn Fifield die Shaw auch schwängern können und dann wäre auch ein Tentakel rausgekommen?
Du, das ist aber jetzt, das wird zu weit.
Ja, also ich meine nur so von der Logik her, ja, ne? Also wenn der infiziert ist damit, aber wäre auch ein Tentakel aus irgendeinem rausgekommen ohne den Coitus?
Man weiß es nicht.
Oder muss es immer?
Das sind ja die Fragen, ne? Aber ich meine jetzt, zu meinem Film auch ein bisschen, also ich meine bei Alien, beim ersten gab es ja auch so viele offene Fragen, und ich finde, das muss man jetzt nicht komplett... kritisieren.
Nein, ich finde nur der, der Alien macht so ein bisschen leichter oder logischer, ne? Es ist so ein bisschen stringenter, wie es halt aufgebaut ist, ne? Hast dann irgendwie Ei, Hagger und dann entsteht das Alien.
Ja,
und hier ist es
diesen Zyklus kann man viel besser nachvollziehen.
Ja, genau, hier ist es so ein bisschen ums Eck. Also ich fand vor allem jetzt beim erneuten Gucken auch den, das wusste ich auch nicht, dieser Fifield, ich dachte immer, dass der Holloway irgendwie durchdreht und dann abgefackelt wird, aber diese Fifield-Szene ist mir irgendwie entgangen, und dass der halt, also da war ich so, hä, was ist jetzt mit dem? Es ist jetzt so ein Zombie, aber der kann auch so rumhüpfen. Das fand ich so ein bisschen komisch. Ich war mir, dachte so, was macht denn dieses Goo eigentlich genau mit den Leuten? Ja.
Ja. Da, das ist die große Frage, ne? Das ist das Mysterium, was den Film, was viele so unbefriedigt auch zurückgelassen hat.
Hm.
Wenn wir mal kurz über das Marketing für den Film sprechen, hast du das damals mitbekommen? Also das, da gab es ja auch schon, da war ja YouTube schon en vogue und so, da gab es ja so viele Kurzclips und so auch schon. Zum Beispiel, da hat man den Guy Pearce als jungen Wayland in so einem Board-Meeting da gesehen, und dann gab es auch so Kurzclips zu David.
An die erinnere ich mich.
Michael Fassbender. Ja, das fand ich eine coole Idee damals auch. Also das Marketing für den Film fand ich außerordentlich gut. Vor allen Dingen, was den Trailer angeht, der ja so ein bisschen, also den ersten Trailer zu Alien so ein bisschen recycelt hat, auch was diesen, wie nennt man das, diese Sirene im Hintergrund da angeht, die dann danach irgendwie komplett totgespielt wurde. Auch ich erinnere mich noch, bei Zirkus Halligalli lief die auch immer im Hintergrund. Kannst du dich noch dran erinnern?
Ja.
Wenn irgendwie das Studio eingefroren werden sollte oder so, dann war auch immer Also das hat schon heiß auf den Film gemacht, das muss man schon sagen. Hm. Und der Cast, der konnte sich ja auch sehen lassen. Noomi Rapace, war die damals schon ein Begriff?
Nein.
Nein, hast du die Stieg Larsson-Verfilmung nicht gesehen?
Also ich hatte die gesehen, aber sie war mir irgendwie überhaupt, also sie ist bei mir nicht so hängen geblieben als irgendwie eine Darstellerin oder so, da ich gesagt hätte, okay, die kenne ich daher wieder. Die hat ein seltsames Gesicht, fand ich jetzt auch beim erneuten Gucken nochmal. Ein spezielles Gesicht.
Speziell, ja. So. Aber ich sehe die eigentlich immer ganz gern. Ich fand die auch echt gut in dem Film. Vor allem, weil die, ich finde, die hat wurde von einer flachen Figur zu einer dreidimensionalen auf einmal gegen Ende. Also ich, wie die da eingeführt wurden, so ein bisschen eindimensional. Ne? Aber Michael Fassbender, man kann glaube ich sagen, das war der Film, der ihn wirklich so bei allen aufs Tableau gebracht hat. Der war ja damals schon durch Inglourious Basterds und wie heißt er mal, den Film, wo er den Sexsüchtigen spielt?
Shame.
Shame. Ja, so moderat bekannt, aber dadurch wurde er zum Star, kann man schon sagen. Und der ist der Star des Films, definitiv. Hm. Oder? Wie hast du das gesehen?
Ja, also einmal hatte ich jetzt beim Gucken nochmal, oder war ich nochmal überrascht, wie flach die Figuren geschrieben sind. Also so ziemlich alle. Ich nehme ja auch die Shaw und den David so ein bisschen raus. Ich hatte irgendwie ein bisschen mehr, oder ich hatte in Erinnerung, dass der David ein bisschen prägnanter und ein bisschen mehr zu tun hat in dem Film. Vielleicht habe ich das aber auch vermischt mit Covenant.
Covenant, ja, definitiv.
Wo der eine deutlich größere Rolle hat. Ich finde den, also ich finde Fassbender spielt den gut. Also gerade wenn man jetzt von Alien 4 von der Winona Ryder kommt als Android. Also er ist auf jeden Fall so die rausragende Figur. Ich finde, bei Shaw und auch bei vielen anderen Figuren habe ich so ein bisschen das Problem gehabt, dass die so Entwicklungssprünge machen, die so plötzlich sind. Also die so, wo man das Gefühl hat, da ist jetzt drehbuchbedingt, muss was passieren. Ganz krass fand ich das bei dem Idris Elba, den ich immer super gerne sehe als Janek, der so keine so richtige Rolle hat, aber dann am Ende plötzlich so diese so Hurra, diese Selbstmordaktion macht und den und mit seinen Freunden, die sagen, ja klar, yay, so. Und das macht der Film total oft, dass da plötzlich so Figuren so Sprünge machen, die so plotorientiert einfach nur sind. Genau wie der Holloway, den fand ich zum Beispiel ganz furchtbar in dem Film jetzt.
Ja.
Mhm. Also der hat so...
Also ich meine, er ist ja fast einer der Hauptfiguren, zumindest für die erste Hälfte des Films. Und der ist unheimlich unsympathisch auch geschrieben, oder?
Ja, und blass. Und das ist auch ein Problem, finde ich, so dass diese Figuren, die du hast, dass die einem super egal sind.
Also The Shaw war mir nicht egal. Muss ich sagen.
Ja, die ist natürlich als Hauptfigur dann auch irgendwie, also die ist natürlich prägnant und die macht viel durch, was natürlich, da kriegt die Sympathiepunkte. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass die Figuren in Alien super dicht geschrieben sind und irgendwie die tiefgründigsten Figuren sind. Aber du weißt sofort, wie die sind und die wirken menschlich. Und hier in dem Film wirken die ganz oft halt wie Plotpunkte oder Versatzstücke, die halt irgendwie notwendig sind, um irgendwie den Plot voranzutreiben. Und beim Holloway fand ich es ganz seltsam. Die entdecken da diese Rasse. Und ich meine, diese Entdeckung, die da machen, die ist halt unglaublich. So, ne? Die muss ja für jeden Wissenschaftler, der sich damit beschäftigt, ist das irgendwie so das Krasseste, was man leben kann. Und dann hat er auf einmal diese komische Szene, wo er sich dann betrinkt. Und diesen nicht so guten Dialog mit der Shaw.
Ja, also es hätte halt vorher zumindest mal etabliert werden müssen. Oder ist es mir entgangen, aber das glaube ich nicht. Dass es für ihn das Wichtigste ist, einen der Lebewesen oder der Engineers, wie sie die auch immer nennen, leben zu sehen. Deswegen ist er ja so enttäuscht, dass er seinen Erschöpfer nicht lebendig antrifft. Aber das hat er ja vorher nie so wirklich verbalisiert. Und deswegen dachte ich auch nur so, also was sie, wie du schon sagst, was sie da gerade entdeckt haben, das ist bahnbrechend und
ja.
Und der besäuft sich da erstmal und ist deprimiert. Macht nicht so viel Sinn, ne?
Überleg mal, du sein Leben lang bist du irgendwie bist du Dr. Grant und auf der Suche nach Dinosauriern und deckst dann irgendwie einen toten Tyrannosaurus Rex. Dann sagst aber du so,
so geil, so sieht der also aus.
Krass, ja, das gut erhalten und so. Aber er ist tot, na, oh Mist. So.
Ja.
Und diese Figur finde ich so ganz seltsam, weil die auch wie er dann stirbt, also man hat überhaupt keine Beziehung zu ihm. Und auch ich spüre auch so zwischen ihm und Shaw, da hast du auch die ganze Zeit, also man hat gar nicht das Gefühl, als würden die sich so richtig mögen. Also.
Ja, also das Ding ist ja, das ist, finde ich, wirklich der größte Schwachpunkt des Films, weil ich sag's vorab, ich mag den Film gern.
Okay.
Und ich mag den für seine Ambitioniertheit. Aber ich finde, der größte Kritikpunkt ist einfach das Skript und die Figurenzeichnung, weil die einfach, es ist einfach gnadenlos schlecht. Und es ist in Covenant, wenn ich mich erinnern kann, noch schlimmer. Weil ich verstehe es und ich muss, glaube ich, den Lindelof dafür verantwortlich machen, weil ich meine, er hat ja auch irgendwie Star Trek danach geschrieben und das sind alles so. Die sagen ja auch manchmal so coole Sätze und so und denkst einfach nur so, eieiei, bitte Maul halten jetzt. Und auch so viele verschiedene Figuren, also ich hatte auch gar nicht mehr in Erinnerung, dass so viele auf dem Schiff auch sind. Also allein diese beiden Co-Piloten dann noch, dann hast du ja noch irgendwelche Wissenschaftler und so weiter. Andy Ford, die von Kate Dickey gespielt wird, konnte ich mich auch nicht mehr erinnern. Und ich konnte mich tatsächlich nicht mehr erinnern, dass Charlize Theron da mitgespielt hat. Und ich finde Charlize Theron, so gern ich die sehe, so hübsch die Frau auch ist, sie lenkt komplett ab und sie macht, die ist ein absoluter Fremdkörper in diesem Film. Weil ich dachte auch das erste Mal, als ich den Film gesehen habe, so, die ist doch auch ein Android. Und es ist dann, wenn es die Tochter jetzt von dem Wayland ist, dann ist sie die Androidenschwester von David, so. Weil die den David ja auch so hasst. Also beziehungsweise. Es gibt ja so eine Szene, wo die den da so fertig macht, weil der David ja hinter verschlossenen Türen so seine eigene Agenda eigentlich schon führt, was ja in Covenant weitergesponnen wird. Und man denkt ja, er arbeitet für Wayland, aber wenn man auch mal sich das Skript durchliest zum Beispiel, dann übersetzt er auch die Dialoge von dem Engineer auch falsch. Also er macht da schon sein eigenes Ding. Und dann Charlize Theron und dass sie da mit Idris Elba dann auch noch mal kurz Knicknack macht.
Machen die denn Knicknack tatsächlich? Ich war mir da jetzt nicht so ganz sicher.
Ich denke schon, weil er ja die Brücke dann verlässt, also Idris Elba, und dann nicht mitbekommt, wie Fifield und Milburn zum Knackpunkt des Films kommen, wo der Film so ein bisschen von seinem
bröckelt.
Ja, erste Risse bekommt. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, die erste Stunde im Kino dachte ich nur, Alto Belli, ist das geil. Sieht das geil aus? Ist das geile Science Fiction? Ich bin voll invested und dann kommt diese Szene und du fragst dich einfach nur so, ja, okay, kurz vorher, dass wenn sie die Helme abnehmen, ich denke mir auch immer so, Leute.
Überhaupt nicht. Ja, man kann vielleicht atmen. Egal, man weiß ja nicht, was in der Luft ist. Egal, wir ziehen die Helme aus.
Und dann macht der Holloway seinen Boss-Move und zieht den Helm aus. Das nimmt halt so die Glaubwürdigkeit. Und das finde ich so schade. Das ist halt so ein Zwiespalt in mir bei diesem Film, weil ich den auf der einen Seite so gern mag und auf der anderen Seite so viele dämliche Entscheidungen da drin sind.
Ja, aber es ist so verwirrend auch, weil, also wenn es, um nochmal auf Charlize Theron zurückzukommen, das wusste ich noch vom Film, dass der diese herrliche Stelle hat, wo die vor diesem rollenden Raumschiff wegrennen in einer geraden Linie. Das ist ja das, was gern auch kritisiert wird. Und da dachte ich damals im Kino schon so, warum rennt doch mal nach links und rechts? Und dann, so, das ist so, irgendwo hatte ich jetzt gelesen, so Austin Powers, Wachmann wird von der Dampfwalze platt gefahren. Wer die Szene kennt, wird wissen, was ich meine. Ja. Und jetzt beim erneuten Gucken, ich weiß, damals im Kino dachte ich noch, Charlize Theron, boah, sieht die gut aus die ganze Zeit. Und die ist ja aber fast schon so, deswegen denkt man auch, dass die so ein Androide ist, weil die so glatt ist. So, die ist ja total weich gezeichnet, sieht die aus. Aber ich habe mich jetzt auch gefragt, was hat die denn für eine Bewandtnis, diese Figur? Also was ist denn deren Agenda? Okay, sie ist die Tochter von Wayland und mag David nicht. Aber es ist auch nicht so klar, ist sie irgendwie jetzt, die wird dann, ist so der knallharte Anführer, aber auch eigentlich nicht. Die ist auch kein richtiger Bösewicht, so ein bisschen. Aber die hat keine Bewandtnis für den Film. Die hat keinen Einfluss auf irgendwas.
Bist auf die Stelle, wo sie Holloway abfackelt, der wahrscheinlich eh krepiert
wäre. Genau, aber das hätte ja jeder machen können. Das hätte auch der Captain Jennick machen können oder die Shaw selber oder so. Und sie hat keine, also man denkt ja, da kommt irgendwas, ne? Da kommt irgendwie noch ein Twist oder so mit ihr. Und vor allem, nächster Punkt, der auch so ein bisschen strange ist, wenn dann Sir Peter Weyland erscheint, hat das auch keinen Einfluss so richtig. Also sie wusste das ja, dass ihr Vater das, aber dieser Konflikt, den sie da hat mit ihm, der wird ja auch nicht ausgespielt. Also, wofür ist sie da? Und ich habe auch diesen Twist, ich nenne es jetzt mal Twist, dass Weyland mit an Bord ist. Warum verheimlicht er eigentlich, dass er mit an Bord ist?
Gute Frage. Also es war natürlich damals beim ersten Mal sehen ein Twist und da dachte sie so, ach krass, okay, der lebt noch. Warum haben die nicht einen echten alten Mann genommen? Warum haben die Guy Pearce im Old Man Make-up gemacht?
Wahnsinnig schlecht im Old Man Make-up.
Also, ja, geht besser auf jeden Fall. Ich habe schon Schlechteres gesehen.
Aber auch besser. So. Ich
auch
nehme
schon
an,
besser, also, ja.
Ich habe halt gelesen, es gab ja irgendwelche Deleted Scenes, wo er jung auch vorkommt. Er kommt dann ja auch jung in Armageddon, will ich es nennen. Wie heißt das? Covenant. Alien Covenant vor. Ja. Alien Armageddon. Ja. Ein guter Titel. Da kommt er verjüngt dann auch vor. Also ich denke mal deswegen. Aber wie er dann den Reveal ist, ja, okay, dann ist er halt mit an Bord und lebt noch. Aber es ist ja nicht so, dass das jetzt ein Nachteil oder ein Problem wäre für die anderen. Oder dass er jetzt irgendwas macht, was die anderen gefährdet durch sein Dasein. Also wenn man jetzt gesagt hätte, er, ganz blöd jetzt, er will die ganzen Leute opfern an die Ingenieure. Deswegen hat er die alle an Bord geholt, nicht weil das die Besten sind, sondern er braucht irgendwie eine Truppe, um die dann zu verfüttern. Was weiß ich. Aber dann hätte man zumindest so, krass, das hat jetzt eine Wirkung, dass er da ist und seinen eigenen Plan hat. Aber so ist er halt da und ändert ja nichts daran, oder? Es sei denn, ich habe irgendwas übersehen.
Also warum er da ist, der Grund ist ja,
nein, warum? Ja, ja,
der wird ja auch erklärt.
Na klar.
Und was die Rolle von Vickers vielleicht nochmal angeht, dass sie wahrscheinlich hofft, dass ihr Vater endlich mal das Zeitliche segnet, damit sie, ja. Genau, Weyland, ich weiß gar nicht, ob es Yutani da schon gibt, es wird nicht wirklich erwähnt, ne? Ob sie die Firma, dass sie die Firma dann endlich übernimmt und dann, vielleicht kann sie dann auch David absägen, was auch immer.
Ja.
Die ist ja so eher so auch im Hintergrund die ganze Zeit, ne, um das Ganze so ein bisschen zu überwachen. Aber wie du schon gesagt hast, hat sie jetzt irgendwie Hoheitsgewalt oder so? Das wird nicht so ganz klar. Und die ist auf jeden Fall ein Charakter, auch wenn es hart ist zu sagen, so gut Charlize Theron ist, aber die hätte man einfach bedingungslos streichen können.
Hier. Ja.
Da hätte man einfach mal wirklich den Rotstift ansetzen müssen, bei anderen Figuren halt auch. Bei Guy Pearce jetzt nicht, also bei der Figur nicht, weil das ja eigentlich das Herz des Films ist, was aber nicht erklärt wird, die Szene, wenn sie den Konstrukteur wecken und man sich ja fragt, warum will der die denn direkt umbringen? Also und da habe ich wirklich auch mal dann recherchiert, weil es mir wirklich unter den Fingernägeln gebrannt hat. Mhm. Und das wird halt tatsächlich in den Deleted Scenes so ein bisschen mehr erklärt, weil da gibt es einen Dialog noch zwischen den beiden und dann sagt der, da spricht der Ingenieur ja auch zu David,
ja.
Und David übersetzt das dann falsch. Wenn man das Skript liest, dann sieht man, dass er es falsch übersetzt und er trifft ja quasi seine Schöpfung mit Weyland und Weyland sagt ja dann, we are creators and gods never die, deswegen möchte er ja weiterleben und deswegen hofft er ja, dass die Konstrukteure ihm quasi das ewige Leben schenken. Und dann sieht er ja quasi, dass seine Schöpfung, also dass die Schöpfung der Engineers, die Menschen, auch etwas geschaffen haben, und zwar David, ne? Also das Ebenbild. Ja. Deswegen will er ihn umbringen. Warum will er ihn umbringen? Weil man, und jetzt wird es ein bisschen esoterisch, wenn man das Skript liest, weil die versucht haben, mehrere, also Terraforming zu betreiben, quasi mehrere Planeten quasi zu besiedeln. Und nur auf der Erde mit den Menschen hat es geklappt und haben dann im Laufe der Zeit gemerkt, oh, was die Menschen da so auf der Erde machen, das ist ja gar nicht mal so geil. Also sich selber die ganze Zeit selber bekriegen und so weiter. Und dann haben sie ein Säugling entführt, auf ihren Planeten gebracht und ihm alle Werte und Tugenden beigebracht, die für sie wichtig und von Relevanz sind. Und er hat dann wieder zurückgeschickt. Du kannst ja dreimal raten, wer das dann war.
Es ist Brian, ne?
Es ist Brian aus von dem Monty Python. Es ist natürlich Jesus höchst selbst. Also wenn man das jetzt so interpretieren möchte.
Das ist ganz schön schlimm, ne?
Es ist zumindest eine Erklärung, weil Space Jesus, aber der sollte dann von den Menschen auch, also der sollte den Menschen wieder Harmonie und ein Leben in Harmonie beibringen und der wurde ja bekanntlich auch gerichtet bzw. gekreuzigt. Ja, und dann kamen die ganzen Kriege dazu und das hat wohl das Fass zum Überlaufen gebracht und dann haben die Ingenieure, Konstrukteure entschieden, ihre eigene Schöpfung auszulöschen. Das ist jetzt zumindest eine Erklärung, auch wenn die noch so esoterisch klingen mag, die, finde ich, befriedigend ist. Und dass man diesen zentralen Punkt, der eigentlich auch spannende Fragen, der Film wirft ja generell super spannende Fragen aus. Wo kommen wir her? Es geht ja auch um Glauben. Shaw hat ja auch die ganze Zeit ihr Kreuz noch um. Was dann daraus gemacht wird, das ist mir halt dann halt schleierhaft, dass das halt einfach nicht vernünftig beantwortet wird. Und ich würde gern wissen, wer dafür verantwortlich ist. Ob das wieder irgendein Executive da war, der gesagt hat,
ich möchte wissen, wer dafür die Verantwortung hat.
Ja, aber das ist doch, du kannst ja nicht nur Fragen aufwerfen und noch mehr Fragen aufwerfen und mit noch weniger Antworten liefern. Gut, das hält die Leute vielleicht auch bei der Stange. Also so hast du ja bei Covenant halt auch noch ein bisschen Futter, was du dann bespielen kannst. Ah, das fand ich, habe ich mich damals echt gefragt, warum bringt der David direkt um und reißt ihm da den Kopf ab?
Ja, also ich habe mich auch immer gefragt, warum die Menschheit auslöschen wollen. Aber gut, das ist natürlich ist ja so ein klassisches Thema irgendwie, was du auch bei so Alien-Geschichten, dass irgendwie eine andere Spezies die Menschen irgendwie als eine Art Virus sieht oder als etwas Bösartiges, eben weil die sich immer bekriegen und so weiter. Ich habe dass er den Wayland umbringt, immer auch so interpretiert hat, weil er sich selber als so eine Gottfigur sieht. Ne? Also weil Wayland sagt hier, ich bin Schöpfer, ich bin genau wie du und das als so eine Anmaßung gesehen hat und David dann natürlich als die hergestellte Schöpfung von Wayland dann natürlich direkt auch irgendwie dran glauben muss. Das fand ich so okay. Ich finde allerdings nur, das wäre irgendwie wahrscheinlich sinnvoller gewesen, auch wenn man zum Beispiel die Vickers halt komplett weglässt und den Wayland die ganze Zeit mit David hätte agieren lassen. Und eben so dieses Thema, was glaube ich bei Covenant ein bisschen stärker ist in dieser ersten Version, dass Wayland David ja immer so ein bisschen klein hält und sagt so, du kannst nichts erschaffen, ne? Du bist mein Produkt und das ist ja auch das, was der Holloway so ein bisschen sagt. Und das hätte man, finde ich, mehr sehen müssen. Ich finde auch zum Beispiel, dass die Entwicklung von David hätte ein bisschen langsamer sein können. So, also ich war überrascht, wie schnell der Moment kommt, wo er dem Holloway das da ins Glas mischt. Aus so einer Neugier, aus so einer, ja, was auch immer ihn da treibt.
Ja, der muss ja die ganze Zeit irgendeine Agenda gehabt haben.
Ja, ja, genau. Und das hätte ich gerne so ein bisschen mehr, ich wäre gern mehr bei ihm gewesen. Also er beobachtet die Shaw ja auch von Anfang an. Ist ja super creepy, wo er sagt, hier, hab's in deinen Träumen gesehen. Wie er sie da so stalkt. Aber ich glaube, es hätte ihm gut getan, einfach Wayland früher und mit David irgendwie stärker agieren, um diese Fragen so ein bisschen mehr zu besprechen und aufzuwerfen. Also dieses David möchte selbst schöpfen und hat so eine Menschwerdung und dieses Thema Menschen treffen auf ihren Schöpfer. Es wäre vielleicht irgendwie netter gewesen, wenn man die beiden schon vorher zusammengepackt hätte. Ja. Weil wie gesagt, ich sehe auch keinen Sinn darin, den Wayland zu verheimlichen. Es sei denn, ich habe da irgendwas verpennt.
Nee, glaube ich nicht.
Ich finde es übrigens, apropos die größten Experten, ne, die sie da um sich geschafft haben, ich fand das auch total seltsam, dass da das Briefing erst kommt, nachdem die 2 Jahre irgendwo hingereist sind. Also normalerweise würde man doch vor einer Mission sagen, das ist die Mission, jetzt mir ist das klar, dass das kommt, damit wir als Zuschauer auch ein bisschen verstehen, was da los ist. Aber so ein bisschen komisch ist es schon, dass es dann erst kommt.
Vielleicht wären dann zu wenig oder vielleicht wären dann die Besten der Besten nicht mitgekommen.
Es sind die Besten.
Vor allem die besten Biologen.
Also mit so einem merkwürdigen, extravaganten Look, ne, mit diesem Pseudo-Iro, was auch immer der da hat. Und man denkt ja, irgendwas passiert mit dem. So, und die ist auch so ein bisschen, also diese Szene mit dem anderen Wissenschaftler, mit dem Milburn, ne? Genau, mhm. Milburn. Wo er dann sagt, so, ja, ich bin nicht hier, um Freunde zu machen. Das ist alles so, das wird so erzählt, aber es führt zu nichts. Das ist der Film, der oft zu nichts führt. Und diese Szene mit der Schlange, das, ich verstehe einfach gar nicht, wie das passieren kann. Also, warum das so inszeniert ist.
Allein die Entscheidung. Also, ich meine, dass sie ja trotzdem dann von den Viechern angegriffen werden, auch wenn die versuchen, vor denen abzuhauen, wenn die direkt Furcht zeigen und nicht dieses, oh Gucci, 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 komm mal her. Ja, wer bist du denn,
klar,
kleines?
Ja.
Du grauer, großer Pimmel.
Ja. Und öffnet dann noch so ihre Ohren, nenne ich es mal. Da ihre, was auch immer das ist. Ja, unfassbar. Was war da denn los?
Ja, das sind da wirklich. Das ist ein Moment, also das, da muss auch mal einer von den Herren von Fox sagen so, du hör mal, das nehmen wir aber raus oder das schreibst du nochmal um oder was auch immer. Ich möchte einfach, dass die...
Also, sag mal, Ridley, willst du das wirklich so inszenieren? Also
ja, das ist... Ich hatte in Erinnerung, dass beide so dumm sind, aber es ist tatsächlich ja nur der Milburn, weil der Fifield ja auch Schiss vor den Viechern hat, verständlicherweise. Ja. Ne? Man muss sich das auch einfach mal vorstellen. Du kommst auf einen fremden Planeten, triffst auf fremde Organismen und du musst doch erstmal extrem vorsichtig sein, auch wenn dir den Kopf da von dem Konstrukteur, die packen den einfach mit den blanken Fingern an. Und du denkst einfach nur...
Ja, und stehen da einfach mit haben so hier so eine Corona-Maske, ja, an.
Genau, und die, nicht mal eine FFP2-Maske. Ja. So, oh, jetzt nochmal schnell unter das Glas damit. Hoppla, vielleicht könnte der explodieren.
Ja.
Das ist nicht so, also schade. Da
tatsächlich, die Vickers ist die einzige, die so ein bisschen da normale Sachen macht.
Mit Quarantäne und Co.
Nein, ne? Bringt die nicht an Bord.
Das stimmt.
Nein, vielleicht machen wir mal Quarantäne. So. Ja, das ist...
Das ist so ein Haufen wie so Biologiestudenten, so ambitionierten Biologiestudenten. Oder die gerade mit ihrem Studium fertig sind, so jetzt direkt mal rein auf die große Mission.
Das sind eher so Influencer, die so filmen, wie die eine Schlange pieken mit so einem Stock.
Ja.
Guck mal.
Aber wie so dummen Horrorfilmen halt, ne? Und dieser Kontrast zwischen ambitioniertem Film, ambitioniertem Science Fiction und dummen Figuren, das ist halt. Und das ist halt das Problem des Films so ein bisschen. Und das finde ich, find ich so schade. Weil ich habe das Gefühl, wir zerreißen hier die ganze Zeit den Film. Dabei ist der einfach, der ist ja 2 Stunden lang. Ne? Ich habe die Zeit nicht eine Sekunde gemerkt. Also ich finde, für mich hat der Film auch keine Längen. Also der ist einfach super flott inszeniert. Und es sieht einfach nur auch heute noch sowas von genial aus. Und das gut, wir haben es schon häufiger erwähnt, Ridley Scott kann man eins nicht vorwerfen, dass seine Filme nicht gut aussehen würden. Aber bei ihm sind es halt immer, und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber die Figuren, es ist unheimlich schwierig, zu denen eine emotionale Bindung aufzubauen. Ja. Mir fällt jetzt außer vielleicht Gladiator, fällt mir keiner ein. Ich finde, Gladiator hat damit die stärksten Figuren, wo man auch wirklich...
Thelma und Louise vielleicht.
Den habe ich nicht gesehen, das kann ich nicht beurteilen.
Ja.
Aber ich meine, Joaquin Phoenix hast du gehasst und Maximus fandst du einfach nur cool und wolltest, dass der irgendwie dem Commodus da ordentlich
einen
von Cover haut. Aber hier hast du auch, es ist halt... Es ist so, Ridley Scott ist halt leider so Hit or Miss, Ne? Er macht nie einen komplett schlechten Film, aber auch häufig viel, viel Mittelmaß. Und deswegen ist es umso bedauerlicher, wenn man überlegt, wie der Film produziert wurde. Du hast so viele tolle Sets. Du hast so, so viel praktisch gelöst. Ne? Also dieser Squib, der da rauskommt, wie nennst du ihn so schön von Super Mario?
Den Blooper.
Den Blooper, das ist ja auch alles. Das ist alles Robotik, das ist alles echt, das ist kein CGI. Die Sets innerhalb des Raumschiffes, die Locations, die haben damals so ein bisschen auch Island en vogue gemacht. Ne? Das ist dann durch diverse Produktionen.
Die Wasserfälle.
Genau. Unter anderem auch Game of Thrones wurde ja Island immer beliebter dann auch als Reiseziel. Ich bin ja 2016 selber dahin und ich kann wirklich sagen, es war bisher das einzige Land, in dem ich war. Das sieht wirklich aus wie auf einem fremden Planeten, das muss man wirklich sagen. Und das ist alles so glaubhaft, was er da inszeniert. Also was Ridley Scott unheimlich gut schafft, ist glaubhafte Welten zu erzeugen. Und das hat er mit Alien, da hat er mit Alien angefangen und bei Prometheus definitiv weitergemacht, wie das Raumschiff funktioniert. Man kann sich da irgendwie gut verorten, man guckt da gern zu, diese ganzen Hologramme. Der hat ja auch einen visuellen Sci-Fi-Stil da etabliert, wie ich finde, der danach total ins FF übergegangen ist. Das hat man danach überall gesehen, finde ich. Also da sind ja auch, jetzt wird es ein bisschen nerdy, aber auch so Plugins wurden da benutzt, hier Plexus zum Beispiel im Hintergrund, die da das erste Mal eingesetzt wurden und danach noch und nöcher überall eingesetzt wurden. Also da hat er auch so ein bisschen, war der auch so ein bisschen Trendsetter. Ja. Und die visuellen Effekte, das passt halt alles. Und dann hast du halt dieses schöne Drumherum und dann so blutleere Figuren. Das ist so, das ärgert mich heute immer noch.
Ich finde ich finde den Look des Films auch immer noch ziemlich stark. Also gerade so Außenaufnahmen. Mir ist hier und da sind mir die Sets ein bisschen zu clean. Also ich es ist nicht dieselbe Art Raumschiff, aber ich mag zum Beispiel Alien und Aliens, die dieses schnoddrige, ein bisschen rostige, ein bisschen verdreckte, ein bisschen lieber. Weil diese abgenutztere oder diese 70er-Jahre-Technik, die da halt immer drin haben. Ne? Das sieht ja eigentlich aus, als würde es eher nach Alien spielen, so was so die Technik angeht und was die halt dabei haben.
Aber man muss vielleicht dazu sagen, es ist natürlich das Schiff von Mr. Wayland Hoechst selbst. Vielleicht ist es deswegen
der
so extravagant.
Der hat ein bisschen Geld.
Ne? Und das waren die Truckers in Space.
Genau, es ist kein Transportschiff. Genau. Klar, das kann man, ne? Aber so, ich finde der, das macht die Alien und Aliens-Filme so ein bisschen geerdeter, noch ein bisschen glaubhafter. Aber ansonsten, ja, ich finde auch, das ist so, was ich auch schade finde, ist, dass der Look super ist. Und gleichzeitig auch, was wir am Anfang schon meinten, so die grundsätzlichen Ideen, das, was der Film so versucht zu erzählen, die da reingeschmissen sind, die sind super interessant. Deswegen auch die Frage, ob das Alien-Jäckchen so notwendig gewesen wäre oder ob dieses Thema einfach insgesamt ein Science-Fiction-Film, wo es darum geht, jemand möchte seinen Schöpfer treffen, finde ich als Idee schon total super. Also du hast jemanden mit viel Geld, der sagt, ich will meinen Schöpfer treffen und ihn darum bitten, mir mehr Leben zu geben, mehr Lebenszeit. Und ich halte mich selber für einen Schöpfer, deswegen habe ich den David erfunden. Das finde ich total gut. Es ist super, diese Konstellation ist geil. Aber der Film schafft es halt nicht genug, darauf einzuzahlen. Das ist das Problem. Also ich hatte auch bei der Recherche zum Film hat jemand in einem Portal geschrieben, was ich ganz schön finde und was es trifft für mich auch. Der Film ist nicht genug Sci-Fi-Wonder, um wirklich Staunen zu erzeugen. Er ist nicht gruselig genug, um Horror zu vermitteln und er ist nicht tiefgründig genug, um ein tiefgründiger Film zu sein. Und ich finde, für mich ist das irgendwie eine gute Bewertung. Der sitzt so ein bisschen zwischen den Stühlen, der Film. Also ich habe beim ersten Punkt, du hast im Gegensatz zu Alien zum Beispiel, wo die Bilder, da siehst du Bilder, werden Bilderwelten aufgemacht, wo man so, oh, macht. Also wirklich so ein Gefühl hat, so das habe ich noch nicht gesehen, man staunt. Und der Film hier, finde ich, der hat, obwohl der große Bilder hat, gibt es aber nicht so Bilder oder so Momente, die bei mir im Kopf bleiben.
Okay, da würde ich kurz einhaken, bei mir definitiv.
Ja. Okay.
Ich finde, der Film hat, wir nehmen ihn jetzt in den Alien-Kanon ja auch, der gehört jetzt zum Alien-Franchise, ja. Obwohl er der einzige Film ist, der eigentlich keinen Alien im Titel hat. Mhm. Ich finde die Szene, wo Shaw in diesen Medipod geht, gehört für mich definitiv in die Top 5 aller Alien-Filme. Ich finde, das ist eine absolut fantastische Szene. Die ist spannend, die ist fies, die ist einfach nur super gut inszeniert. Und ich finde, auch wenn David, ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, dass er da auch schon die Flöte spielt. Ich freue mich schon auf die Flöte in Covenant. Dieses Hologramm sieht und dann diese Erde, die Erde, den Planeten Erde in der Hand hält. Ey, das sah schon ziemlich geil aus. Und vor allem 3D damals saß ich schon so, wow, damals im Kino. Also in 3D sah das schon ziemlich fett aus. Also von meiner Seite aus gibt's schon ikonische, tolle Bilder, die hängen geblieben sind und auf die ich mich auf jeden Fall wieder gefreut habe und die nicht schlechter geworden sind.
Aber das ist lustig, weil dieses Bild mit David, als ich das jetzt gesehen habe, dachte ich auch, ja, das ist ein schönes Bild, aber ich hatte es jetzt irgendwie wieder vergessen. So, das ist irgendwie bei mir nicht hängen geblieben, komischerweise. Die Szene mit Shaw, aber die würde ich eher so dem Horror dann, also ich meinte bei diesem Sci-Fi-Wunder, ne, was dieser Mensch
das
geschrieben
das
hat.
Zitat,
eher so
das ist eine super Beschreibung, definitiv. Das trifft auf den Film voll zu. Aber trotzdem, die Elemente sind ja da.
Sie sind da, aber es ist nichts, was so, es ist nicht so groß und nicht so auf den Punkt, dass es halt den auf den Punkt trifft oder den Kern trifft. Es ist immer so kurz davor. Ich finde die Szene mit der C-Section, da mit dem Kaiserschnitt, den sie machen lässt, da ich war überrascht, wie unangenehm die ist. Also die hatte ich irgendwie nicht ganz so fies in Erinnerung. Vor allem, wenn man jetzt frisch von dem letzten Alien kommt, wo diese Geburt so gehypt wurde. Ja. Die dagegen so Kindergarten war, so mehr oder weniger.
Waren ja auch TikToker.
Ist die schon hart. Also es ist, und wir haben ja bei Alien 4 so die Kreativität der Brutalität gelobt. Da muss man wirklich sagen, das ist zumindest mal so ein Schritt oder eine Szene, die wirklich mal originell unangenehm ist. Das stimmt, ja. Das ist auch so, würde ich sagen, die auch beim Kinobesuch damals am meisten hängen geblieben ist. Und das Zusammenstapeln dann mit dem Stapler, also tick, 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 tick. Das ist eine sehr, sehr enhanced Technik, um jemanden wieder zusammenzunähen.
Ja, aber wie willst du es denn sonst zumachen?
Nein, ich habe keine Ahnung. Ja gut, vielleicht mit irgendeinem Laser, der das dann automatisch näht oder was auch immer. Aber da fand ich auch komisch irgendwie, dass die danach so, also diese ganze Szene, die danach kommt, auch wo sie dann da durch die Gänge und dann auf den Wayland trifft und alle so gucken und es ist so, das Ergebnis ist danach wieder so ein bisschen mau.
Ja, klar, und normalerweise könnt ihr die wahrscheinlich nach einem
nichts mehr machen.
Aber das Schmerzmittel, was sie sich da spritzt, vielleicht ist das maximal potent. Wir wissen es nicht, es ist Science Fiction. Ist
vielleicht das weiße Goo.
Vielleicht. Jetzt wird es eklig, ja. Aber.
Das klebt ja einiges zusammen, das weiße Goo.
Aber trotzdem dachte ich mir am Ende so, boah, ich hätte jetzt Bock weiter auf Abenteuer mit Shaw und David zu gehen. Weil ich finde, also am Ende des Films ist mir Shaw immer mehr ans Herz gewachsen und die Dynamik mit David hat mir eigentlich gut gefallen. Dass das dann halt direkt in Covenant zerstört wird, war ja auch wieder sehr schade. Das ist also immer wieder bei dieser Hicks Newt-Geschichte, da hat sich was aufgebaut, eine zarte Bande und wird direkt wieder vernichtet im nächsten Film. Und jetzt haben wir noch nicht über die Musik gesprochen. So ein Take dazu.
Ich könnte zu der Musik eigentlich, doch, ich habe jetzt beim Gucken, dachte ich einmal, sie fällt mir, das sage ich leider total oft, aber die fällt mir nicht so richtig auf. Und dann dachte ich aber zwischendurch bei Szenen, die wirkt ein bisschen wie soll ich sagen, klischeehaft, kinohaft. Wie soll ich es anders ausdrücken? Also es wirkt so ein bisschen, sie war so ein bisschen 0815, fand ich, auf den Szenen. Die behauptete, finde ich, auch manchmal auch so was Grandioses, was es aber gar nicht ist. Weißt du, kannst du das nachvollziehen, was ich meine?
Ja, es gibt auch ein, zwei Stücke, die ich ganz nett finde. Ich glaube, das, vor allem das Hauptthema, Live heißt das, glaube ich. Das finde ich irgendwie ganz nett, aber Spielt auf jeden Fall überhaupt nicht in einer Liga mit Jerry Goldsmith, James Horner und Elliot Goldenthal. Und ich meine, dass auch ganz am Anfang hier das Main-Title von Alien, die Wiedergeburt, kurz zitiert wird. Es wird auf jeden Fall auch einmal ganz kurz Alien zitiert. Ich weiß nicht, wie das aufgefallen ist.
Ja.
Bei dieser Besprechung dann in dem Hangar. Mhm. Warum auch immer.
Wahrscheinlich wird irgendwie Wayland gesagt oder so und dann kommt das, muss es automatisch kommen, damit die Leute verstehen. Ah,
vielleicht.
Verstehe.
Aber trotzdem finde ich den Film, es klingt alles, ich finde, das klang schon alles sehr negativ, was wir hier gesagt haben. Aber für mich ist der immer noch, also der hat jetzt auf jeden Fall nicht an Strahlkraft, ist vielleicht übertrieben, aber an Unterhaltung verloren. Und wenn wir direkt den Shots kommen wollen, ist es, Covenant haben wir jetzt ja noch nicht besprochen, das machen wir dann demnächst. Aber ich wage zu bezweifeln, dass ich den besser bewerten würde. Es ist auf jeden Fall für mich der drittbeste Alien-Film. Mir macht der am meisten Spaß. Auch wenn man den Film viel ankreiden kann, du hast es vorhin angesprochen, der versucht halt wenigstens mal was Neues. Ich meine, aber in Alien 3 und Alien 4 und jetzt auch vor allen Dingen Alien Romulus, ne? Also was haben die denn dem Ganzen Neues hinzugefügt? Und das ist ja das, was ein Sequel bzw. Prequel ja machen sollte oder was deren Aufgabe ist, nicht wieder die gleiche Geschichte zu erzählen, was ja Romulus, so gut der Film auch aussah, ja, und so gut der gemacht war, aber es war halt inhaltlich, sorry, aber das war halt einfach nur ein Witz. Ja, also und die Wiedergeburt und Alien 3, gut, da wirst du mir widersprechen, weil du den ja sehr gern magst, aber viel, viel Neues fügt das dem Universum halt auch nicht hinzu, weil es ja auch immer wie so ein warmer Aufguss ist von dem, was wir in Alien und Aliens schon bekommen haben. Und da geht Prometheus zumindest andere Wege und ist deutlich ambitionierter, aber kann das halt nicht erfüllen. Nicht in Gänze zumindest. Und deswegen würde der von mir 7 von 10 Shots bekommen.
Okay, also ich sehe das ich sehe das nicht so, hast ja schon gesagt, ne, mit Alien, also Alien 3 ist dann bei mir auf dem Platz 3. Ich würde den jetzt nach aktuellem Schauen auf Platz 4 einordnen, vor der Resurrection. Ich habe ein bisschen ein Problem damit gehabt, dass der Film einfach ab der Mitte so ein bisschen verliert er mich. Ich habe mich, also ja, gelangweilt ist falsch gesagt, der geht, finde ich, relativ schnell auch vorbei, trotz der Laufzeit. Aber der hat mich nicht richtig gepackt, weil mir dann irgendwie auch so diese, abgesehen von der Geburt da, der Erzwungenen, der hat mich weder berührt, der Film, noch irgendwie besonders gegruselt, noch irgendwie, dass ich das Gefühl habe, der stellt jetzt Fragen, auf die ich unbedingt Antworten wissen will. Ich würde dem eine 6 geben. Und der hat hier und da auch tolle Szenen, der verschwendet halt seinen Cast. Idris Elba. Ist ein geiler, total charismatischer Typ und dann wird er da irgendwie, kriegt er da halt so eine komische Hurra-Selbstmordszene und spielt ansonsten nur Akkordeon und ist verschwendet. Und Charlize Theron auch, also diese Figuren, du hättest so viel mit diesen Figuren machen können. Es ist immer wieder unbegreiflich, wie es eine Horde von Drehbuchautoren nicht schafft, das irgendwie in eine Form zu kriegen. Es ist wirklich, wirklich seltsam, weil es liegt so viel da, es wird nur nicht richtig eingetütet. Also, ja, 6 von 10 würde ich sagen und mal gucken. Ich frage mich auch immer noch, ob der Film irgendwie, ob man den anders betrachtet, wenn man Covenant sieht, also was so Inhalte angeht. Ich erinnere mich auch überhaupt nicht mehr daran, ob der weitere Antworten gibt oder ob der einfach nur noch weitere Fragen aufwirft. Keine Ahnung, werden wir dann sehen.
Werden wir dann sehen.
Ja, also mal sehen, was wir dann demnächst denken, wenn wir Alien Covenant besprechen, dann sind wir nämlich auch schon fast durch mit dem Thema Alien und Aliens. Was es dann noch gibt, ist ein Thema aus dem Gaming-Bereich, denn der ein oder andere, der uns hört, der wird den Namen schon mal gehört haben. Alien Isolation, ein Spiel zu der Alien-Reihe, ist vor kurzem 10 Jahre alt geworden. Und da sollten wir auf jeden Fall auch nochmal ein genaueres Auge drauf werfen. Und ansonsten hoffen wir, dass euch unsere Retrospektive heute gefallen hat. Wir freuen uns darauf, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst bei Spotify oder auf Instagram. Und ansonsten bleibt uns gar nicht mehr viel zu sagen, außer ihr werdet noch
von uns hören.